Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge der Saison 2024-2025 hier bei uns bei If You Can Hear Us. Wie ihr das auch schon in den letzten Jahren, mittlerweile kann man schon sagen Jahren, genau bei uns gewohnt seid, starten wir auch in die neue Saison mit einer Vorbereitungsfolge. In dem Fall sind es sogar gleich zwei Folgen, wenn man das so sagen darf. In dem allerersten bin ich heute zu hören, Soltan. Und ich habe einen lieben Gast bei mir, den ich gleich vorstellen werde. Es kommt aber auch noch eine zweite Folge raus, in dem wir in unserer Podcast-Gruppe intern über unsere Erwartungen sprechen und, wie ihr das auch schon gewohnt seid, auch unsere Tipps abgeben für die kommende, diesmal tatsächlich Bundesliga-Saison. Ich habe schon die Tipps so ein bisschen gehört und gelesen. Das lohnt sich dabei zu sein. Ich glaube tatsächlich, dass ihr merken werdet, ohne zu viel verraten zu wollen, dass wir sehr optimistisch sind, mit voller Euphorie in die neue Saison starten. Und das ist auch eine gute Überleitung zu meinem heutigen Gast, denn ich freue mich sehr, jemanden begrüßen zu dürfen, der auch schon einmal bei uns schon zu Gast war. Die Stimme werdet ihr alle bestimmt kennen. Mike, schön, dass du dabei bist.
Sultan, vielen Dank für die Einladung.
Dann zu dem Ablauf dieses ersten Teiles unserer doppelfolgigen Vorbereitungsaufnahmen. Wir sprechen heute erstmal ganz kurz über die vergangene Saison, weil mich auch tatsächlich schon sehr interessieren würde, wie du den einen oder anderen Moment in diesen historischen Aufstiegssaison erlebt hast. Dann kommen wir auch auf den Trainer bisher zu sprechen, nämlich dass Fabian Hürzeler bekanntlich nicht mehr unser Cheftrainer ist und wir dafür aber auch einen neuen gefunden haben und was so deine Meinung dazu ist, oder ich würde gerne auch sagen, wie ich sozusagen diese Personalienwechsel sehe. Dann sprechen wir auch klassische Themen wie Abgänge und Zugänge und dann als letzten Punkt machen wir noch die Testspiele bzw. Vorbereitung an sich und wie der St. Pauli in den letzten Spielen so performt hat vor dem ersten Pflichtspiel in Halle. Und dann ganz, ganz zum Schluss machen wir vielleicht noch so einen kleinen Ausblick auf die ersten ein, zwei Spiele. So viel mehr lohnt sich, glaube ich, auch gar nicht, weil wir noch gar nicht wissen, wie es wirklich um die Mannschaft steht, so sportlich. Also vielleicht so dein Tipp für Halle und für das erste Heimspiel gegen Heidenheim würde ich gerne noch wissen.
Ich hab Bock, leg
Okay,
los.
du hast Bock. Okay, gut. Ja, ich glaube tatsächlich, wenn man so wissen will, wie groß die Vorfreude auf die kommende Saison ist, dann muss man natürlich immer wieder erwähnen, dass wir gerade 13 volle Saisons in der zweiten Liga hinter uns haben, wo es manchmal auch sogar das Potenzial eher da war, abzusteigen als aufzusteigen, obwohl es die letzten Jahre wieder ganz gut aussah. Aber da erinnere ich mich so ein paar Saisons, 2014, 2015 oder 17, 18, nee, 16, 17 war es noch, wo wir tatsächlich relativ lange sehr weit unten waren. Hast du in diesen 13 Jahren, Mike, so einen absoluten Höhepunkt, wo du sagen würdest, okay, dass auch wenn es durch die 13 Jahre, glaube ich, paar zu viel waren, trotzdem an diesen einen Moment wärst du dich sehr gerne zurückerinnern. Hast du da so einen absoluten Highlight oder sogar auch Lowlight, wenn du das auch gerne drüber sprechen möchtest? Du kannst dich auch nur auf die letzte so beziehen, wenn dir das so einfacher fällt, aber ich würde schon gerne wissen, bevor wir den Blick nach vorne werfen, ob du dann da diesbezüglich irgendwas sagen kannst.
Naja, ich glaube, das Highlight ist, auch wenn es immer blöd ist und eigentlich gerade jetzt in der kommenden Saison uns komplett egal sein sollte und hoffentlich auch sein wird, ist, dass wir 4 Jahre mit dem Nachbarn in einer Liga spielen durften. Und zwar in einer Liga, in der er nie dachte, spielen zu müssen. Und dass wir dann auch noch da die bessere Bilanz haben im direkten Vergleich, auch das hat mich sehr, sehr gefreut. Ansonsten, ja. Es gab viele schöne Momente in den Zweitliga-Jahren, aber es gab auch, wie du schon sagtest, ja, Saisons, wo wir wirklich mit einem Bein dann schon in der dritten Liga standen. Ich erinnere mich gerade an das Spiel in Darmstadt, wo Darmstadt aufgestiegen ist und wir ja das Spiel verloren haben und nur Glück hatten, dass Heidenheim sich gegen Aue so sehr gewehrt hat, dass Aue dann in die Relegation musste und wir nicht. Das hätte ja auch böse ins Auge gehen können. Und ja, da waren die letzten Jahre dann unter Timo Schulz, unter Fabian Hützeler natürlich anders und sportlich sehr viel erfolgreicher. Und von daher hoffe ich trotzdem, dass das jetzt die Erinnerung an die zweite Liga für die nächsten Jahre sein wird.
Ja, aber es ist ganz interessant, weil ich auch in meinem Umfeld, wenn ich mal so rumfrage, so die ganzen Highlights aus der zweiten Liga, wir hatten wirklich einige sportliche Highlights auch, auch wenn es im Pokal war, doch der was weiterkommen gegen Dortmund war natürlich eins, dann der Auswärtssieg beim HSV, das 0-2 im Derby direkt vor Corona war auch ein absolutes Highlight, aber ganz viele nennen auch diesen Klassenerhalt in Darmstadt, den du gerade auch erwähnt hast, dieses, wo dann nach dem Spiel die Mannschaft mit den Fans zusammen feiert, wo dann mit der Straßenbahn dann zurückgefahren wird, irgendwie gemeinsam. Da gibt es schon so einige Erinnerungen tatsächlich. Und einige nennen halt auch eben diesen, obwohl das eigentlich sportlich dann der Saison eher nicht so lief. Der FC St. Pauli bleibt weiterhin auch ein Verein, wo Klassenerhalte auch mindestens genauso gefeiert werden wie Aufstiege. Okay, genau. Letzte Saison sind wir Meister geworden. Das erste Mal in diesem Jahrtausend kommt ein Titel nach Hamburg so mit. Und das ist der FC Pauli, der diesen Titel mit nach Hamburg nimmt. Hattest du letzte Saison irgendwie das Gefühl, dass das vielleicht doch nichts sein könnte mit dem Aufstieg? Oder warst du zum Teil irgendwie mal verunsichert, gerade so in der Rückrunde, wo wir ein paar Spiele oder zwei Folge verloren haben in Karlsruhe und dann zu Hause gegen Elversberg? Oder hast du immer das Gefühl gehabt, dass das ziehen wir jetzt durch?
Also in der Rückrunde hatte ich schon eigentlich immer das Gefühl, wir ziehen das durch. Wenn man so eine Phase hat, wo man denkt, ja, okay, das wird dieses Jahr auch wieder nichts, dann sicherlich eher am Anfang, als da diese vier Unentschieden in Folge kamen, inklusive dann dreimal 0-0 und dann das 1-1 in Braunschweig. So, das war so die Phase. Und danach ging es ja nur noch bergauf. Die zwei Spiele in Folge, die wir verloren haben, habe ich ja auch schon mal gesagt, sind ja eigentlich auch nur meine Schuld, weil ich zu der Zeit im Urlaub war und genau die beiden Spiele dann auch verloren wurden. Das muss ich mir selbst ankreiden, aber dadurch wusste ich ja auch, ich bin dann zum Hannover-Spiel wieder da und dann wird auch wieder gewonnen und so war es dann ja zum Glück auch. Also nein, ganz so entspannt war ich nicht. Gerade vor dem Hannover-Spiel war ich schon echt nervös. Und ich weiß nicht, wie oft ich gesagt habe, oh, das müssen wir unbedingt gewinnen. Umso schöner, dass es dann geklappt hat, klar.
Ja, also gerade da, das war so der einzige Moment, wo ich immer so frage, wo ich das Gefühl hatte, wenn Hannover, also das in Karlsruhe verlieren kannst, zu dem Zeitpunkt Anfang April war Karlsruhe, glaube ich, einer mit die beste Mannschaft in der zweiten Liga, dass du da auswärts verlieren kannst, ist fast schon erwartbar, auch wenn du als Spitzenreiter dahin fährst. Was natürlich nicht erwartbar war, war die Heimniederlage dann gegen Elversberg. Und dann dachte ich aber wirklich, wenn du jetzt nach Hannover fährst, die dann auch zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr so schlecht drauf waren, das wird ein harter Brocken. Und ich hatte so ein bisschen schon diese Szene vor Augen, wie wir in der letzten Aufstiegssaison auch hatten, wo wir drei Spieler hintereinander in der Rückrunde verloren hast, wo ich auch dann auf einmal ganz unsicher war. Aber zum Glück wurde dann das Spiel Hannover gewonnen, weil du ja halt auch zurück aus dem Urlaub warst. Hat das natürlich alles gepasst.
Ja, hat natürlich
Okay.
nichts mit mir zu tun. Aber nein, ich
Ja,
glaube
ja.
auch, vergisst man ja im Nachgang, die Dynamik der Wochentage. Also wir haben ja auf dem Sonntag in Hannover gewonnen, aber es war klar, wenn wir das machen, haben wir als nächstes ein Freitagsheimspiel gegen Rostock und konnten damit, und das war anders als in den Wochen zuvor, vorlegen und die anderen unter Druck setzen. Dass das dann auch noch gegen Rostock war und so weiter, das kommt dann noch dazu. Aber das hat uns sicherlich sehr geholfen und mit dem Sieg in Hannover war dann bei mir auch jeder Zweifel weg. Also auch, dass wir dann beim HSV noch verlieren, das passiert dann und das ist sicherlich ärgerlich, weil es einfach dieses schönste Märchen ever gewesen wäre, wenn wir dort den Aufstieg gefeiert hätten. Aber man braucht ja auch noch Ziele und wer weiß, wie wir Siege bei denen dann nochmal vielleicht im DFB-Pokal-Halbfinale oder so viel besser feiern können.
Richtig. Apropos, der ist echt die perfekte Überleitung für mich, weil es gibt eine Sache, die ich noch von dir gerne wissen würde zu der letzten Saison, bevor wir nach vorne blicken. Und zwar, du bist einer der wenigen, bei dem ich weiß, dass er genauso denkt wie ich. Du hast schon mal häufiger gesagt, du würdest einem Pokalsieg immer dem Aufstieg vorziehen. Und ich bin auch tatsächlich jemand gewesen, der das auch immer gesagt hat und auch immer sagen wird. Letzte Saison war es aber natürlich so, dass wir im Viertelfinale zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf gespielt haben. Und am Wochenende davor auch gegen die auswärts in der Liga. Und da habe natürlich ich bei uns in der Sendung gesagt, für mich ist der Pokalsieg zu Hause viel wichtiger als der Auswärtssieg in der Liga. Hast du das auch in dieser Aufstiegssaison so gesehen, wo wirklich der Aufstieg dann wirklich, was nicht mehr so nur theoretisch war, Aufstieg oder Pokalsieg, oder sondern wirklich zum Greifen nah war, weil wir halt sehr gut dabei waren? Hättest du auch gedacht, weiterhin, dass du auch das Ligaspiel opferst für das Pokalspiel, wenn du es dich entscheiden könntest? Oder hättest du gesagt, nee, jetzt wo das Aufstieg da war, und es ja realistischer war wirklich, und das auch das erste Spiel war, lieber das mit voller Elan angehen und dann gucken, wie es aus dem Pokal, also wie es im Pokal aussieht dann.
Also wenn du mich jetzt natürlich fragst, würdest du den Aufstieg opfern in dem festen Wissen, du hättest sonst den Pokal gewonnen?
Ja.
Das ist eine schwierige Geschichte, weiß ich nicht. Das würde aber bedeuten, dass wir jetzt Europapokal spielen. Also ich glaube, ich würde das immer noch tauschen. Auf der anderen Seite sage ich jetzt natürlich, nee, jetzt sind wir ja erste Liga und wir bleiben das ja auch. Und deswegen kommt der Pokalsieg halt irgendwann in den nächsten Jahren. So,
Ja,
bin ich
so.
ganz entspannt.
So, da gerne in diesem Punkt nochmal der Verweis auf unseren zweiten Teil der Vorbereitungsfolge, weil wir dann natürlich auch alles tippen, wie weit er zum Pauli im Pokal kommt. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, weil ich die Tipps ja kenne, das Wort Pokalsieg kommt da eventuell auch vor. In dieser zweiten Sendung. Okay,
Verrückt.
genau. Dann einmal den Blick nach vorne. Direkt, also gar nicht direkt, aber so ein paar Wochen nach der Meisterschaftsfeier hat sich dann rauskristallisiert, dass Fabian Hürzeler nicht wie erwartet oder wie vermutet oder wie gehofft bei uns bleibt, sondern den Verein wechseln will und nach England geht, zu Brighton. Was waren so da deine Gefühle dazu? Oder soll ich damit beginnen? Oder du suchst noch nach
Boah,
Gedanken?
ich kann das ja in kurzen
Okay.
Sätzen machen und du darfst es dann ausführen. Also
Okay.
es war ja eigentlich absehbar, dass das passiert in irgendeiner Art und Weise, weil dieses ganze Theater um seine nicht erfolgte Vertragsverlängerung und so, und da war er ja schon mit einem Fuß quasi weg. Und deswegen war das absehbar. Ich habe eigentlich schon gedacht nach dem Aufstieg, dass er noch ein Jahr sich das gibt und jetzt sich auch beweisen will. Aber gerade in dieser Kombi mit, ich darf jetzt Premier League trainieren, ich darf zu dem Verein wechseln, dessen ganze Philosophie ich sowieso geil finde, kann ich ihm das nicht vorwerfen. Und ja, ich glaube, er war nie der große Menschenfänger beim FC St. Pauli. Er war nie dieses sympathische, wie Timo Schulz, sondern er hat hier immer den unbedingten Erfolg für sich selbst und für den Verein gesucht. Und von daher überhaupt gar kein böses Blut. Im Gegenteil, wir haben eine schöne Ablösesumme noch bekommen. Und nö, ich fand es natürlich in dem Moment, als es dann offiziell war, fand ich es schade. Aber ich habe damit meinen Frieden gemacht und ich hänge ihm da nichts nach.
Genau. Ich kann da auch gerne noch ein bisschen ergänzen, weil ich habe es tatsächlich mitbekommen, dass sein Wechsel auch relativ kontrovers auch bei den Fans diskutiert wurde, sowohl in den sozialen Medien als auch jetzt in meinem Freundeskreis. Und das ist auch etwas, was ich persönlich tatsächlich nie so wirklich nachvollziehen konnte, weil, also erstens alles, was du gerade gesagt hast, das stimmt ja auch, das sehe ich halt auch so. Und auf der anderen Seite ist wirklich, Fabian Hürzeler hat in dieser Zeit, wo er beim FC St. Pauli war, hat alles für den FC St. Pauli gegeben, hat den maximalen Erfolg herausgeholt, was nur möglich war, sowohl Rückrunde 22, 23, als auch erst recht in der letzten Saison. Und ich finde tatsächlich, es ist ein ganz größter Liebesbeweis für St. Pauli über den sportlichen Erfolg hinaus. Hätte nichts anderes sein können als seine doch dann erfolgte Vertragsverlängerung, wodurch wir dann nochmal richtig gute Ablösesumme für ihn bekommen haben. Also ich glaube tatsächlich, bei Spielern weiß man, dass es da auch sowas gibt wie Handgeld, wenn du ablösefrei wechselst. Sowas hätte es auch bei den Trainern auch gegeben. Ich glaube tatsächlich, dass er auch, soweit ich das einschätzen kann, auch ein Stück auf dieses Gehalt verzichtet hat, den er jetzt wahrscheinlich von Brighton bekommen hätte, wenn er ablösefrei gewechselt wäre. So, sondern er hat sich dann bewusst für die Vertragsverlängerung entschieden, damit auch, wenn er weggeht, der FC St. Pauli nicht unentschädigt bleibt. Und wie du dann auch gesagt hast, der ist dann auch zu einem Verein gewechselt, von dem er auch schon häufig gesagt hat, sowohl bei euch bei Millerton, im Podcast hat er auch schon ein paar Mal Brighton erwähnt als Vorbild. Dann war er dann vor kurzem auch noch bei Kicker Meets the Zone auch zu Gast, wo er auch erzählt hat, was er von diesem Verein hält, von Brighton. Und da ist auch hingewechselt in die Premier League, wo er ganz andere Möglichkeiten hat. Er wurde zu dem jüngsten festen Trainer der Premier League-Geschichte, muss man auch dabei bedenken. Also er wechselt ja nicht zu so einem x-beliebigen Verein, sondern auch tatsächlich machte er einen riesen Karrierefortschritt und den musst du auch erstmal nicht wahrnehmen, wenn er auf dich zukommt. Und ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass irgendjemand im Profigeschäft diesen Schritt abgesehen, also irgendjemand diesen Schritt nicht gemacht hätte. Also ich bin da komplett, ich habe alles Verständnis der Welt für Fabian Hürzeler. Ich freue mich tatsächlich, also die Freude, dass er bei uns war, dass er uns zu diesem sportlichen Erfolg geführt hat, überwiegt bei Weitem dem, dass er jetzt zu Brighton weggegangen ist. Das ist mal von mir. Weiß nicht, ob du mitbekommen hast, wie viele Millionen Euro die bereits schon in dieser Transferphase ausgegeben haben, Brighton. Hast du das mit 21,5 Millionen für allein nur für drei Spieler? Das ist auch schon eine ganz andere Welt. Ich habe da mal nachgeguckt, was so der FC St. Pauli in den letzten 40 Jahren an Transfersummen kumuliert ausgegeben hat. Weiß nicht, ob du da so eine Schätzung abgeben möchtest. Was glaubst du
In
ab
den
der
letzten
Saison?
40 Jahren.
Genau, also ich habe mal bei transfermarkt.de ein bisschen so rückwirkend geguckt. Ab der Saison 83, 84 sind da so belastbarere Zahlen als davor. Deswegen habe ich das ab dem Zeitpunkt sozusagen geguckt. Was glaubst du, was ist sozusagen die kumulierte Summe, die der FC St. Pauli in diesem Zeitraum ausgegeben hat für
Und
ihn?
umgerechnet in Euro, also
Um,
ich würde
genau,
sagen, wir
alles richtig.
sind, ich würde tippen, dass wir im einstelligen Millionenbereich bleiben oder ganz knapp die 10 kratzen.
Ein bisschen mehr wird es dann schon, aber natürlich bei Weitem nicht, kommen nicht bei Weitem nicht an die Summe ran, die jetzt Fabian Hürzeler an seiner allerersten Sommerpause ausgeben durfte für Brighton. Also, wenn ich auflösen darf, oder willst du noch einen Tipp
Gerne, nee,
abgeben?
mach.
23,3 Millionen Euro
Oh, doch so
kumuliert.
viel.
Ja, genau,
Okay.
tatsächlich. Und das alles begann mit einem umgerechnet 3000 Euro Ablöse für Tom Forde von Bremer Förde. Also, das halt dazu. Das ist eine ganz andere Liga, wortwörtlich tatsächlich, wo er dann jetzt agieren darf. Was sagst du zu seinem Nachfolger? Was ist so dein erster Eindruck? Weil
Ja, ich glaube, dieses, was ich gerade sagte, was Hürzler vielleicht so ein bisschen abgeht, so dieses Menschelnde und dieses Leute mitnehmen, das hat er auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man da die Pressekonferenz sich anschaut, merkt man, dass er schon dieses Positive auf jeden Fall vermitteln will und dass er die Fans mitnehmen will. Bei Hürzler war gerade so dieses, was nicht den Fußball anbelangt, so Stimmung, Atmosphäre. Immer wenn er darüber gesprochen hat, habe ich so gedacht, ja, okay, das ist jetzt nicht so deins, sondern dass er halt absolut über die Fußballtheorie kam und das, wie gesagt, das ist überhaupt nicht negativ gemeint, sondern das hat uns ja diesen Aufstieg dann auch beschert. Bei Alexander Blessin weiß ich noch nicht, ob das fußballtechnisch unbedingt schlechter sein muss als bei Hürzler. Wahrscheinlich nicht. Die kommen ja auch beide, was so den Background anbelangt, aus einer ganz ähnlichen Denke. Im Detail ist das natürlich ein anderer Fußball, aber ich glaube schon, dass er hier gut herpasst und dass wir hoffentlich an ihm viel Spaß haben werden.
Ich glaube tatsächlich auch, dass das Menschliche, was du jetzt auch erwähnt hast, das sehe ich halt genauso, dass Blessin da schon eine andere Ausstrahlung hat, eine andere Kompetenzen auch wahrscheinlich hat als Fabian Hürzeler, was das angeht. Und ich glaube tatsächlich, dass das etwas sein könnte, was in einer Saison, wo es vermutlich dann doch gegen Abstieg wird, wo du das eine oder andere mehr Misserfolge haben wirst als in der zweiten Liga, gerade das vielleicht positiver auswirken könnte als das, was Fabian Hürzeler sonst ausgestrahlt hätte oder was er dann sonst gemacht hätte. Aber wenn natürlich alles sehr viel Konjunktiv werden wir nicht mehr wissen, aber ich habe tatsächlich ein sehr, sehr gutes Gefühl und ich habe im Moment zumindest, soweit ich das jetzt beurteilen kann, habe ich das Gefühl, dass da mit diesem Trainerwechsel wirklich alle gewonnen haben. Also beide Trainer, dann der Verein jetzt St. Pauli, der noch der ganz gute Ablöse kassierte. Also wie gesagt, da habe ich auch ein sehr gutes Gefühl. Das Sportliche muss man dann noch gucken, wie du auch sagst, aber ich glaube, im Moment haben wir jeden Grund dafür, optimistisch auf die neue Saison zu gucken. Ich würde auch tatsächlich jetzt schon zu den Abgängen kommen, die wir dann hatten in dem vergangenen Sommerpause. Natürlich das, was am meisten wehtut, Marcel Hartl, der dann den Verein dann in dem Fall ablösefrei verlässt Richtung USA. Ich glaube, St. Louis ist es. Genau, St. Louis ist hingewechselt. Und die anderen beiden Abgänge sind noch Amenido. Amenido ging zu Preußen-Münster, genau. Genau, und der Silva Moreira, der dann zu Nottingham Forest für 1,5 Millionen ging. Willst du zu einem der drei Abgänge etwas sagen? Oder wie hast du die?
Also auf jeden Fall Alyosha Kämmerlein noch zu erwähnen, der
Also, genau,
dann
ja,
seine
richtig.
Leihe quasi beendet und wieder bei Union ist, Stand heute. Ja, also alles okay. Also ich glaube, bei Erik da Silva Moreira hätte sicherlich es nicht geschadet, sich auch noch ein Jahr weiter bei uns zu beweisen. Ich halte die Premier League für ihn schon für ambitioniert, gerade in so einem riesigen Kader bei Nottingham. Da wird man sehen. Also auf der anderen Seite, nur weil er denen jetzt gehört, heißt es ja nicht, dass die ihn behalten. Also vielleicht verleihen sie ihn auch und vielleicht ist das auch dann eine gute Chance für ihn. Marcel Hartl, ja, ich glaube, was da so an Vereinen zunächst in der Verlosung war, Frankfurt, Gladbach wurden gehandelt. Ich glaube, Fenerbahce war sogar kurz im Gespräch. So, das wären alles Vereine, die man, glaube ich, eher verstanden hätte, so von wegen, ich suche eine neue Herausforderung. Und da denkt man jetzt natürlich bei St. Louis, oh bitte, ey, das ist so eine Operettenliga, was soll das? Und wenn es denn wenigstens, keine Ahnung, New York oder LA gewesen wäre, dann hätte man immer noch denken können, okay, das macht er jetzt wegen der Stadt. Die Magie fehlt mir bei St. Louis auch so ein bisschen. Aber wer weiß, was da im Einzelnen dann hintersteckt. Also ich wünsche ihm alles Gute. Ich habe jetzt gerade vorgestern hat er, glaube ich, sein erstes Tor gemacht, war auch gleich Man of the Match im Pokalspiel. Also viel Glück. Finde ich natürlich schade, weil er sich, glaube ich, auch bei uns jetzt hätte dieses, ich bin schon zweimal aufgestiegen und ich habe es beide Mal nicht geschafft. Den Bock hätte er jetzt mal umstoßen können und das beim dritten Mal dann mit uns besser machen können. Aber gut, hat er sich für entschieden und sei ihm auch alles Gute gegönnt. Ja, Amenido, wie gesagt, großes Versprechen, großes Talent, leider immer wieder verletzt und dadurch zurückgeworfen. So, ich hoffe, dass er das jetzt in den Griff kriegt und dann ist, glaube ich, Preußen Münster da auch eine ganz gute Station für ihn. Und bei Alyosha Kämmlein, den hätte ich gerne natürlich behalten, aber wer weiß, was da jetzt bei Union sich auch noch entwickelt. Vielleicht ist die Tür da ja nochmal irgendwann auf.
Ganz viel zu ergänzen habe ich tatsächlich ja auch nicht. Bei Marcel Hartl ist natürlich wieder der Punkt, ablösefrei hat er den Verein halt verlassen. Das ist natürlich jetzt ein schmerzhafter Punkt, wie es damals auch bei Finn Ole Becker ja auch der Fall war, aber für mich auch da in dem Fall verständlich, wenn er denn sportlich in dieser Zeit, wo er hier war, und das kann man ihm genauso wie Hölzer dann nicht ankreiden. Also er hat wirklich alles gegeben, der hat uns gerade in der letzten Saison auf seinem Rücken zur Zweitligameisterschaft getragen. Und dann, wenn er sich dann entscheidet, aus welchen Gründen auch immer den Verein zu verlassen oder nicht mehr den Vertrag zu verlängern, weil er andere Optionen bevorzieht, dann, wie du so gesagt hast, alles Gute. Ich finde auch tatsächlich, dass die erste Liga für ihn, also so wie ich das jetzt einschätzen kann, sehr wahrscheinlich, also er hätte sich ganz sicher Stammplatz sichern können. Also der wäre auch nach wie vor Startspieler gewesen, soweit ich das jetzt wieder einschätzen kann. Aber ich finde das auch gut, wenn wir dann auch auf der Position mit vielleicht mit so einem zweikampfstärkeren Spieler uns verstärken, was vielleicht jetzt auch in dem Fall ein Robert Wagner sein kann oder wer auch immer. Wer auch immer. Das gucken wir mal. Aber ich, ne, alles Gute, wie du gesagt hast. Und das mit dem Tor habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ich hatte schon, gibt's. Haben die da schon Pokalspiele gehabt in den USA? Oder das habe ich gar nicht.
Ja, ich habe also
Wusste
Leagues Cup,
also,
was
ja.
auch immer das ist für ein Wettbewerb, habe ich
Okay.
mich jetzt nicht genau damit beschäftigt, aber da hat
Ja.
er, die haben 3-1 gewonnen gegen Portland und er hat das
Okay.
2-1 gemacht.
Okay. Okay. Und so kommen wir dann auch, glaube ich, auch mal zu den Zugängen. Da gibt es auch tatsächlich einige mehr Namen, die wir geholt haben. Ein paar Laien auch mit Kaufoptionen. Scott Banks wurde fest verpflichtet von Crystal Palace. Was mich persönlich sehr, sehr, sehr freut. Dann gab es noch einen dritten, zweiten Torwart, je nachdem, Ben Foll von Viktoria Köln. Dann kam Robert Wagner von SC Freiburg leihweise, wie gesagt, mit Option auf zum Kauf. Dann Morgan Gilavogie von Lens auch erstmal geliehen und dann das große Versprechen Finn Stevens von FC Brentford. Gerade das, was man über Finn Stevens sehen konnte, lesen konnte, gerade auch bei euch, ist schon sehr vielversprechend. Tatsächlich würde ich auch fast schon sagen, vom Gefühl her, der größere Einkauf als Morgan Gilavogie, obwohl sehr wahrscheinlich Gilavogie erstmal mehr Spielzeit bekommen wird als Stevens. Wie schätzt du die Neuzugänge ein für die kommende Saison?
Ja, ich glaube, also erstens muss ich sagen, Ben Foll ist für mich auf jeden Fall eher zweiter als dritter
Ja,
Torwart. Ich
ja,
glaube,
ja.
was jetzt in den Medien so ein bisschen hochgejazzt wurde über das Torwartduell zwischen ihm und Vasil, war ich glaube schon, dass Vasil da einen Bonus hatte und den auch zu Recht. Also es hätte mich sehr gewundert, wenn es da einen Wechsel gegeben hätte. Und der kommt jetzt auch nicht. Aber nichtsdestotrotz war Ben Foll auf jeden Fall einer der stärksten Torhüter in der dritten Liga. Und ich denke, es kann immer was passieren, haben wir gesehen, letztes Jahr auch mit der Verletzung bei Vasil, sodass man da einen sehr guten zweiten Torhüter braucht. Und da traue ich ihm dann tatsächlich auch, und das ist nichts Negatives über Sascha Burchert, aber ich glaube, da ist Ben Foll dann doch ihm voraus. Robert Wagner ist für mich tatsächlich momentan der wichtigste Transfer, weil wir einfach da diese Stelle im zentralen Mittelfeld offen hatten nach Hartls Abgang und ich ihn bei Fürth auch schon wirklich gut fand. Da bin ich gespannt. Also, das sah auch in den Testspielen schon sehr gut aus. Morgan Gilavogie fand ich im Zusammenspiel mit Eggestein richtig, richtig gut. Für seine Körpergröße unfassbar schnell. Was man jetzt aber auch gegen Bergamo schon gesehen hat. Abschluss ist nicht so seins, also nicht die Kernkompetenz. Kann ja aber noch kommen. So. Also da haben wir uns, glaube ich, wirklich gut verstärkt. Finn Stevens, ja, da muss man halt immer bedenken, der ist 21, das ist natürlich gerade für einen Abwehrspieler verdammt jung. Und der kommt ja nicht und spielt, sondern der battelt sich jetzt mit Manolis Zaliakas. Und deswegen bin ich da sehr gespannt, was das auch dann in der Startaufstellung, wenn beide fit sind, für ein Ergebnis haben wird. Aber ja, grundsätzlich auch Scott Banks, super, super Verpflichtung. Mal gucken. Ich glaube, was auf dem Papier noch fehlt, ist dann Muhammad Dahaba, den wir als Innenverteidiger aus der U19 hochgehoben haben. Aber ich glaube, der wird dann ehrlicherweise auch eher in der U23 mehr Spielpraxis kriegen.
Genau. Okay. Du hast schon ein bisschen die Testspiele auch erwähnt, die wir hatten. Wir hatten ja natürlich einige. 3-1 gewonnen, das allererste gegen Bremer SV, dann 3-1 gegen die Spielvereinigung aus Fürth verloren. Und dann kamen ja drei, wie ich so im Moment einschätzen würde, sehr aussagekräftige Siege, auch gerade was die Leistung anging, gegen Olympique Lyon, dann auswärts bei Norwich und zu Hause jetzt zuletzt gegen Bergamo. Welche der Spiele konntest du verfolgen im Stream oder vor Ort? Zu welchen könntest du denn ein bisschen was sagen?
Also ich war in Malente beim Bremer SV, ich war in Norwich und ich war gegen Bergamo da. Also Fürth und Lyon habe ich nur am Stream verfolgt.
Aber hast du dann auch tatsächlich dann alle Spiele gesehen? Tatsächlich. Okay, im Gegensatz zu mir. Ich habe nur das Bergamo-Spiel, das konnte ich halt gucken. Norwich konnte ich auch gucken. Lyon tatsächlich auch. Aber die ersten beiden, da konnte ich gar nicht so sehen. Ich würde tatsächlich die letzten beiden Spiele dann eher besprechen, gerade weil du auch in Norwich warst. Wie hast du da die Leistung von St. Pauli gesehen? Gut, wir haben beide Spiele auch sehr souverän gewonnen, was man auch im Stream sehen konnte. Aber hast du denn dann noch einige Erkenntnisse, die da mit uns treiben möchtest?
Ich glaube, ich habe gerade gelogen. Ich glaube, Fürth gab es gar keinen Stream. Dann habe ich den auch nicht gesehen. Mach gut sein. Also, ich finde, sowohl gegen Lyon als auch gegen in Norwich als auch gegen Bergamo gab es eine Gemeinsamkeit. Die Anfangsphase, die war gar nicht gut. In Lyon war es die komplette erste Hälfte. Gegen Norwich waren es so die ersten 10 Minuten. Und gegen Bergamo zumindest große Teile der ersten Hälfte. Und da frage ich mich noch so ein bisschen, wie das kam, woran das liegt. Umgekehrt macht es natürlich umso positiveren Eindruck, wenn man dann vielleicht auch durch die Änderungen in der Halbzeit jeweils darauf reagieren kann und dann danach so gut abschneidet. Ich bin immer ein großer Freund davon zu sagen, Testspiele nicht überbewerten. Es hilft uns überhaupt nichts, wenn wir die jetzt alle drei gewonnen haben und dann am Freitag in Halle nach Verlängerung ausscheiden. Aber auch gerade wenn man so den Rückblick auf die letzte Saison macht, da haben wir alle Vorbereitungsspiele gewonnen und du gehst natürlich dann mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein in so eine Saison, als wenn du dich da irgendwie herumstümperst und die meisten Spiele irgendwie verlierst. Und man muss ja auch sagen, Lyon und Bergamo sind jetzt auch nicht irgendwer. Bergamo ist hier mit einer Truppe aufgelaufen, die fast deckungsgleich das Europapokalfinale gewonnen hat. Die haben am Mittwoch das Spiel gegen Real im Supercup und fangen nächste Woche mit der Liga an. Also die sind schon auch auf einem sehr guten Stand in der Vorbereitung. Und mindestens mal in der zweiten Halbzeit haben wir das sehr, sehr gut gemacht. Wenn man ehrlich ist, erste Halbzeit können wir auch 3-0 hinten liegen. Das gehört dann auch dazu. Aber ich sage ja auch nicht nur, weil wir da gewonnen haben, steigen wir jetzt oder kommen wir jetzt in den Europapokal. Aber ich finde schon, dass das war jetzt auch in den Interviews die letzten Tage zu lesen, dass die Umstellungen unter Blessin, die wohl notwendig waren, weil man eben jetzt in einer anderen Liga gegen ganz andere Qualitäten spielt, dass die ihre Zeit gebraucht haben. Das hat man auch in diesem sehr zähen Spiel in Malente schon gegen Bremer SV gesehen. Das hat man an dem Ergebnis mindestens mal erkannt gegen Fürth. Und ab dem Lyon-Spiel, ab der zweiten Halbzeit, wurde es dann ja wirklich besser. Und gerade so zweite Halbzeit Lyon, zweite Halbzeit Norwich und auch zweite Halbzeit Bergamo, das waren alles wirklich gute, gute Auftritte, wo man nur hoffen kann, dass wir die auch so im Pflichtspielbetrieb dann abrufen können.
Genau, also da kann ich auch, genau wie du es sagst, man sollte auch meiner Meinung nach Testspiele nicht überwerten. Aber wenn ich dann das schon mal im Vorfeld gesehen habe, dann gerade das Spiel gegen Lyon, dann auswärts in Norwich und dann auch gegen Atalanta dann zu Hause, das sind auf jeden Fall auch vom Namen her auch Gegner, wenn du in der Vorbereitung nicht so weit bist und es noch nicht so gut läuft, da kannst du irgendwie auch alle drei verlieren mit Pech. Und dann hast du natürlich eine ganz andere Gefühlslage vor dem Auftakt in Halle. Und ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass, wie du auch meintest, dass eben diese drei Siege, auch wenn das nur Testspiele waren, da schon sehr viel Rückenwind geben werden, zumindest fürs Pokalspiel, was wir auch wahrscheinlich brauchen werden, weil wir da traditionell in der ersten Runde mal rausfliegen können. Ich glaube tatsächlich, ist es ein sehr guter Start, den wir dann auch in die Saison hatten. Ich finde, spielerisch hat mich auch überzeugt. Die erste Halbzeit Bergamo, hast du auch recht, ich kann es auch hinten liegen. War aber ehrlich gesagt auch das, was ich fast schon erwartet hätte, wenn ich überlege, wie Atalanta in das Spiel gegen Leverkusen mit der, wie du sagst, fast gleichen Mannschaft im Finale gewonnen hat, hatte ich auch das Gefühl gehabt, okay, das kann ja ganz, ganz böse auch ausgehen zu Hause. Und mit so einem, sag mal, 0-4 Heimspiel-Niederlage, das Vorbereitungsspiel, hätte ich jetzt vor 30.000 Zuschauern, weiß nicht, wie gut das uns getan hätte. Aber es kam halt anders. Wie gesagt, es ging 0-0 zur Pause und dann, zweite Halbzeit, haben wir den Erstligamodus geschaltet und dann wirklich echt richtig guten Fußball gespielt, was mir richtig viel Spaß gemacht hat. Dann natürlich ja die Frage, Atalanta, inwiefern das schon Kraftsparen war für Real, weiß man jetzt nicht und wird man auch nicht mehr wissen, aber auf jeden Fall war es ein sehr, sehr aussagekräftiger Sieg, so in dem Zusammenspiel mit allen anderen Faktoren. Okay, würdest du auch denn davon ausgehen, dass dann die Startelf gegen Atalanta unsere Startelf in Halle wird? Oder
Ja,
ist
das war
das dann...
schon, zumal das ja auch die Startelf in Norwich schon war. So, also ich glaube, da wird sich nicht viel tun. Klar, so eine Trainingswoche, da kann immer noch mal auf der Position oder da was sich verändern. Aber ich erwarte, wenn die Trainingswoche normal läuft, wenn sich keiner verletzt, glaube ich, dass wir so auch in Halle und auch gegen Heidenheim anfangen.
Ja, und was würdest du sagen für die Torwartposition in Halle im Pokal generell? Hältst du es für sinnvoll, nach wie vor die Torhüter zu wechseln? Ich habe das mal in den letzten Jahren immer mal von dir so ein bisschen rausgehört, dass du so eine heimliche Liebe für Torhüter hast. Wie würdest du dazu stehen, wenn wir wieder zum Beispiel sagen würden, wir fangen in Halle mit voll an zum Beispiel? Oder würdest du sagen, Basi soll das schon durchziehen?
Ja, ich war ja tatsächlich einer derjenigen, also ich habe mein Leben lang selber Torwart gespielt, von
Ja,
daher
ich
habe
weiß,
ich halt
ich weiß.
dieses Faible für die Position. Und ich war tatsächlich einer derjenigen, der letztes Jahr so ein bisschen enttäuscht, sauer, verärgert war, dass wir im Pokal gegen Düsseldorf diesen Torwartwechsel vollzogen haben. Und das ist, glaube ich, noch was anderes als in dieser Saison. Also letzte Saison war einfach der Torwart unfassbar viel in das Aufbauspiel einbezogen. Vasil hat da immense Fortschritte gemacht. Und das steht und fällt aber mit der Spielpraxis. Und die hatte Sascha Burchardt einfach nicht. Und das ist gar kein Vorwurf an ihn, sondern ich habe einfach gedacht, oh, da ist so ein kleiner Unsicherheitsfaktor. Und in einem Spiel, in dem das da um 3 Millionen ging, Klammer auf, und um meinen persönlichen Lebenstraum endlich einmal Europapokal mit St. Pauli spielen zu dürfen, Klammer zu, fand ich das, hätte ich es besser gefunden, wenn Nicolas Vasil gespielt hätte. Punkt. Nichtsdestotrotz halte ich Ben Voll, wie ich vorhin schon sagte, für einen sehr guten Torhüter. Und ich könnte das durchaus nachvollziehen, wenn man sagt, okay, diese Pokaltorhüter-Geschichte, die nehmen wir jetzt mit und deswegen spielt Ben Voll in Halle. Also, wenn du fragst, was ist die Startformation in der Liga, würde ich sagen, genau wie in den letzten zwei Spielen. Im Pokal mag sein, dass da ein Wechsel stattfindet. Das weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich aber sehr davon abhängig, wie Alexander Blessin das sieht und auch wie sein Torwarttrainer darauf einwirkt. Da werden wir sehen. Da hätte ich aber
Okay.
kein schlechtes Gefühl dabei.
Genau, stimmt. Stimmt. Okay, ja, wir kommen so langsam die Sendung neigt sich langsam dem Ende zu. Bevor ich aber dir jetzt ganz zum Schluss die allerentscheidende Entweder-Oder-Frage stelle, würde mich nochmal interessieren, wenn du jetzt einen Tipps abgeben würdest für Halle und für Heidenheim, wie im Moment so dein Gefühl für die ersten beiden Spiele aussieht.
Ja, Halle ist natürlich jetzt schon 3 Pflichtspiele in der Saison, von daher immer schwierig, ausverkauftes Haus, hektisch. Wir müssen einfach ruhig bleiben, wir müssen möglichst früh ein Tor machen und das zweite nachlegen und dann, glaube ich, spielen wir das auch souverän runter und gewinnen da 3-4-0. Wenn, warum auch immer, Halle es gelingt, lange die Null zu halten, dann vielleicht selber irgendwie so ein Standardtor macht, so wie wir gegen Bergamo. Und da 1-0 in Führung geht, dann kann das auch ganz hässlich werden. Und dann kannst du da auch am Ende ausscheiden. Aber eigentlich glaube ich, dass die Qualität bei uns im Kader dieses Jahr so hoch ist und vor allem auch durch die letzte Saison die Ernsthaftigkeit gegeben ist und alle wissen, was der Pokal bedeutet, dass wir da gewinnen. Heidenheim, ja, schwierig. Die haben halt an dem Donnerstag vorher ihr Europapokalspiel. So wie es aussieht, der wohl in Schweden. Die haben das Hinspiel zumindest gewonnen und ich weiß gar nicht, haben die. Da müsste das Rückspiel jetzt noch kommen, aber das, wie gesagt, das haben sie, glaube ich, sehr hoch gewonnen. Von daher ist das Thema auch durch. Sonst wäre, glaube ich, die Alternative Estland gewesen. Ja, also ich glaube, wenn du 100 Leute fragst, steigt Heidenheim ab, ja oder nein, dann wird die Waage sich sogar leicht in Richtung, ja, die steigen ab, bewegen. Und alle sagen dir, ja, mit dem Europapokal, mit der Mehrfachbelastung, da werden die nicht zurechtkommen. Und ja, da spricht was für. Also gerade weil du die Trainingswoche nicht hast, also dass da ein Spiel mehr ist, das ist egal. Ich glaube, das sind Profis und das können die von der Belastung her ab. Aber du hast halt unter der Woche keine Zeit, um zu trainieren, um Abläufe einzustudieren, um dich auf den Gegner einzustellen. Das ist, glaube ich, der Punkt, der einem da fehlt. Und von daher wird das für Heidenheim bestimmt eine schwierige Saison. Aber noch nicht am ersten Spieltag. Und von daher die haben Zeit genug gehabt, um sich jetzt auch auf uns einzustellen. Die wissen seit Monaten oder seit Wochen, dass wir der erste Gegner sind. Und von daher wird das, glaube ich, eine ganz, ganz harte Nummer. Auf der anderen Seite, es ist das Millerntor, es wird ausverkauftes Haus, die Luft wird brennen. Und da können wir zu Hause gegen jeden Gegner mithalten. Und ich hoffe, dass wir da dann mit einem Heimsieg auch die Grundlage für einen erfolgreichen Klassenerhalt dann am Ende legen werden. Aber das ist wirklich so ein Spiel, da kann es in beide Richtungen gehen. Also wenn du mich jetzt auf den Tipp festnageln würdest, würde ich sagen, wir gewinnen 3-0 in Halle und wir spielen gegen Heidenheim entweder 1-1 oder gewinnen 1-0.
Okay. Ich habe tatsächlich ähnliche Tipps mit ähnlichen Begründungen, deswegen will ich jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Ich tippe eine 2-0 für Halle. Ich glaube tatsächlich auch, natürlich, wir wissen es alle, als St. Pauli-Fans gerade in der ersten Runde ganz anders auch laufen kann. Und das ist leider weder auch keine allzu große Überraschung oder Sensation oder sonstiges. Aber ich glaube tatsächlich auch, was du gesagt hast, dass wir dann aufgrund der Breite her und des Selbstbewusstseins her, was wir in den letzten Spielen ziehen können, auch da das Spiel in Halle auch ziehen werden und dass wir dann weiterkommen. Und das, was du meintest, auch mit der Einheim, also ich kann mich da auch nur anschließen. Ich glaube tatsächlich, das könnte uns auch in die Karten spielen, dass die paar Tage davor auch schon mal ein Pflichtspiel haben. Natürlich haben sie sich taktisch auf uns vorbereitet, obwohl man da auch über die Frage ist, ne, einen neuen Trainer haben sie es auch ein bisschen schwer, weil es gab natürlich paar Testspiele, die sich auch bestimmt angeschaut haben, aber so richtig aussagekräftig, wie wir es alle wissen, sind die ja auch noch nicht. Ich glaube auch tatsächlich, dass da auch die Vorfreude und das ganze, das Stadion, unsere Jungs dann schon zum ersten Heimsieg helfen wird. Meine Hoffnung ist so ein bisschen auch, geht auch in die Richtung, dass theoretisch ist es gegen Heidenheim möglich, sogar so hoch zu gewinnen, dass wir dann wieder Spitzenreiter sind in der ersten Liga nach 1994. Naja, es ist auf jeden Fall realistischer, als würden wir jetzt irgendwie auswärts bei RB Leipzig starten oder so. Das kann man auch schon mal sagen. Das ist das 1860 München 2.0, aber gut, es sind 2-1 Heimsiege, nehme ich auch sehr, sehr, sehr gerne. Wenn wir dann auch so in die Saison starten, wäre es auch schon absolut optimal. Und Spitzenreiter können wir auch noch werden nach dem Auswärtssieg in Berlin. Das nehme ich dann auch mit. Okay. Mike, wir sind eigentlich fast am Ende. Eine Frage will ich dir aber noch stellen. Wir haben ja noch, seit 13 Jahren habe ich jetzt, wir haben jetzt die Möglichkeit, dir die Frage zu stellen, nicht Aufstieg oder Pokalsieg, sondern Klassenerhalt oder Pokalsieg. Also, ich hätte natürlich in der Vergangenheit, das habe ich schon gerade auch gesagt, immer eher mich für Pokalsieg ausgesprochen als für einen Aufstieg. Aber ich finde tatsächlich, dass der Klassenerhalt einfach sportlich und auch finanziell für den Verein viel, viel, viel größere Wichtigkeit hätte als ein Aufstieg, der immer mal wieder so doch möglich war in der Vergangenheit. Und ich glaube, der St. Pauli ist schon häufiger aufgestiegen als die Klasse gehalten. Dementsprechend wäre das, glaube ich, auch ein bisschen historischer, ein Klassenerhalt. Ich finde es ein bisschen schwierig, mich zu entscheiden. Natürlich mit dem Wissen, wie du gerade eben auch formuliert hast, wir mit dem Wissen, dass man, wenn man nicht die Klasse hält, auf jeden Fall Pokal gewinnt, wird auch auf der einen Seite ein Traum erfüllt und man spielt europäisch. Aber ich glaube, ich würde mich in dem Fall sogar fast schon für den Klassenerhalt aussprechen. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ganz klar Klassenerhalt, weil der Klassenerhalt ist ja auch gegeben, wenn man Siebter wird und dann in den Europapokal kommt und dann ist mir der Pokalsieg egal.
Siehst du. Okay,
So
so haben wir
einfach
es.
ist das.
So einfach ist das, ja. Ja, ganz ehrlich, so ganz ausgeschlossen. Also ich glaube, dass der FC St. Pauli auf Platz 8 oder 9 landet, ist vielleicht nicht unrealistischer, als Bayer Leverkusen deutscher Meister wird. Also wenn man das zumindest letzte Saison gesagt hätte. Oder siehst du es anders?
Ja, also ich bin auf jeden Fall total fein, wenn wir 15. werden. Da will ich gar nicht höhere Ansprüche stellen, weil es wird auch für mich schwierig, jetzt Vereine zu identifizieren, wo ich sage, ja, die lassen wir auf jeden Fall hinter uns. Also ich glaube, so im Kopf haben die meisten ja schon Kiel als 18. fest verbucht. Ja, ob Kiel damit so einverstanden ist, weiß ich nicht. Also von daher auch die werden da was dagegen haben. Und dann alle anderen Vereine sind uns einfach Jahre voraus. Und von daher wird das auf jeden Fall eine große Herausforderung. Aber klar, also realistisch, Klassenerhalt ist nicht unmöglich. Genauso können wir auch 18. werden. Aber den Pokalsieg würde ich mir tatsächlich dann noch etwas aufheben.
Alles klar. Also, nur eine kleine Überleitung zum zweiten Teil unserer Vorbereitungsfolgen, wo wir natürlich unsere Internet-Tipps abgeben. Mike hat schon gerade zwei Vereine mit Heidenheim und Kiel erwähnt, wo er zumindest denkt, dass die meisten von uns denken würden, dass sie absteigen könnten. Bei mir, es kann so viel vorwegnehmen, ist Heidenheim auf Platz 15. Also ich habe Heidenheim auf 15. Platz getippt und Holstein Kiel auf Platz 16. Also ich denke, dass Holstein Kiel das in die Relegation kommt. Welche zwei Vereine, ich denke, tippe den St. Pauli natürlich nicht auf einen Abstiegsplatz, und welche zwei Vereine meiner Meinung nach schlechter sind als der St. Pauli und direkt absteigen werden, das könnt ihr dann in der kommenden Folge hören. Mike, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Bist du im Stadion vielleicht in Halle oder in Heidenheim? Oder beides?
Sowohl als auch, genau. Nach
Sowohl
Halle
als auch.
fahre ich am Freitag mit dem Zug und hoffe dann, dass wir da entspannt am Samstagmorgen zurückfahren können.
Ja, genau. Das hoffe ich auch für dich oder für euch alle, die dann dahin fahren. Gegen Halle kann ich leider nicht hin. Aber gegen Heidenheim bin ich dann im Stadion. Vielleicht läuft man sich mal da über den Weg oder vielleicht mal in einigen anderen Auswärtsspielen. Man sieht dich immer mal wieder, wenn du halt da bist. Gerade in Kiel letzte Saison habe ich dich auch einmal gesehen. Was paar Meter vor mir. Da, wie gesagt, man bleibt in Kontakt. Schön, dass du da warst. Und ich hoffe, dass wir eine erfolgreiche Erstligasaison haben werden und weiterhin mindestens ein Hamburger Verein in der ersten Liga auch in der kommenden Saison vertreten sein wird.
Ja, mindestens reicht ja einer, aber
Eine
gut,
reicht
ja.
ja auch.
Ja, danke dir für die Einladung und
Ja.
euch auch alles
Ja.
Gute. Bis
Mike, mach's
dann.
gut. Ciao. Tschüss.
Ciao.